Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20:07 für Sie am Mikrofon, Daniel Heinrich. Guten Abend. Nicht wenige Amts- und Würdenträger, Parteimitglieder oder Wählerinnen und Wähler halten die Christlich-Soziale Union, die CSU, für eine ganz besondere Partei. Besonders war an diesem Sonntag vor allem der öffentlichkeitswirksame Auftritt des Parteivorsitzenden Markus Söder vor der Presse. Als Konsequenz aus der Masken- und Berateraffäre verschärft die CSU ihre Regeln für amtierende und künftige Mandatsträger. Über die Einzelheiten spreche ich gleich zu Beginn der Sendung mit unserem Landeskorrespondenten. Einen Tag vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen appellieren zahlreiche Spitzenpolitikerinnen und Politiker an die Vernunft der Menschen, keine Reisen zu Ostern, sagt zum Beispiel Vizekanzler Olaf Scholz, während unter anderem TUI wieder Urlaubsflieger gen Mallorca starten lässt. Die 7-Tage-Inzidenz ist heute übrigens bundesweit wieder über den Notbremsenwert von 100 gestiegen. Auch darüber berichten wir gleich. Heute ist Tag des Waldes. Der Tag soll auf den Nutzen der Wälder und ihre weltweite Vernichtung aufmerksam machen. Und eines scheint klar, den Wäldern geht es hierzulande nicht gut. Gerade mal jeder fünfte Baum in Deutschland ist noch komplett gesund. Auch dies ein Thema dieser Informationen am Abend, an deren Anschluss wie immer der Hintergrund folgt. Thema heute: Wettlauf im Weltall, wie in den USA neue Gesellschaftsmodelle entwickelt werden, Geschäftsmodelle entwickelt werden. Zunächst geht der Blick aber nicht in den Weltraum, sondern in den Süden der Republik, nach Bayern. Als Konsequenz aus der Masken- und Berateraffäre will die CSU ihre Regeln für amtierende und künftige Mandatsträger verschärfen. Das hat zumindest der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder heute angekündigt. Michael Watzke ist unser Landeskorrespondent in München. Herr Watzke, was hat Söder vor?
Er hat ein 10-Punkte-Programm vorgestellt. Die 4, 5 wichtigsten Punkte daraus sind meiner Meinung nach, dass Abgeordnete und Mandatsträger in der CSU zukünftig eine Ehrenerklärung abgeben sollen, in der sie versichern, dass keine Interessenskonflikte bestehen. Wer diese Erklärung nicht abgibt, der soll in der CSU kein Amt mehr ausüben dürfen. Außerdem sollen die Compliance-Ausschusssitzungen, die Theo Weigel nach der Verwandtenaffäre im Bayerischen Landtag 2013 schon für die CSU eingerichtet hatte, nun aber auch wirklich tagen, und zwar alle 3 Monate. Dann soll die Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten und Verdienste verschärft werden, so dass die CSU auch das Lobbyregister oder die Pläne für das Lobbyregister erfüllen würde, die die Bundesregierung derzeit hat. Da hat Söder Zustimmung oder Entgegenkommen signalisiert. Das heißt, es sollen auch alle Nebeneinkommen auf Heller und Pfennig, also nicht in Stufen, sondern wirklich mit dem aktuellen Beitrag im Internet aufgelistet werden, für jeden einsehbar. Dann soll es keine bezahlte Interessenvertretung mehr durch CSU-Mandatsträger geben. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte, die Söder angekündigt hat. Aber beschlossen sind sie natürlich noch nicht.
Das Gebaren, Herr Watzke, der Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, Tobias Zecht, zuletzt des ehemaligen bayerischen Justizministers Alfred Sauter, alle CSU, sie haben für Wirbel gesorgt. Ist das, was jetzt angekündigt wurde, mutig oder war das einfach nur notwendig?
Also es war mit Sicherheit notwendig und es war schnell notwendig. Ich habe in den vergangenen Tagen mit Markus Blume gesprochen, der gesagt hat, wir werden schnell reagieren. Wir lassen uns von Abgeordneten wie Alfred Sauter nicht auf der Nase herumtanzen. Natürlich ist das wichtig. Ob es wirklich mutig ist, das wird sich erst zeigen, wenn man sieht, ob Markus Söder das auch so in die Tat umsetzt und sich vor allem auch gegen Widerstände in der Partei, des Parteien Establishments durchsetzt. Denn man muss einfach sagen, es sind ja nicht alle glücklich mit diesen Regelungen und die CSU ist nicht umsonst eine der Spitzenparteien, was neben Verdienste und neben Jobs von Abgeordneten angeht. Da liegt sie noch vor der CDU. Das heißt, viele Parlamentarier werden sich in Zukunft einschränken müssen, wenn es so kommt. Und das muss Markus Söder den Parlamentariern erstmal erklären und sich durchsetzen. Ich habe auch eine Stimme gehört, heute schon seit der Pressekonferenz von Markus Söder, die gesagt hat, der Markus tut sich leicht, der brauchte nie Geld, der hat reich geheiratet. Andere Abgeordnete sagen, wenn sie davon ausgehen, dass sie aus einer erfolgreichen Kanzlei oder aus einem Wirtschaftsunternehmen gehen, um in die Politik zu gehen, wo sie aber nicht wissen, ob sie auch wiedergewählt werden, dann brauchen sie diese Absicherung. Das ist die Gemengelage, in der sich Markus Söder befindet, und da muss er sich durchsetzen, und wenn er das schafft, dann ist er wirklich mutig.
Er hat nicht nur reich geheiratet, er kann auch Auftritt, Markus Söder, das wissen wir. Können 5 Minuten Eingangsstatement und ein Plan, auf dem 10 Punkte stehen, reichen, um dem Problem Herr zu werden?
Nein, das reicht natürlich noch nicht, aber es ist zumindest schon mal ein guter Aufschlag. Markus Söder hat das Problem erkannt. Er hat auch die richtigen Schritte daraus gezogen. Manche sagen, er hätte noch mehr Schritte ziehen können. Eine Ehrenerklärung, die Abgeordneten unterschreiben sollen, reicht nicht. Eine eidesstattliche Versicherung sei besser. Aber es ist ein Schritt, und er führt natürlich dazu, dass jetzt in die Diskussion über Nebeneinkünfte und Nebenverdienste und Nebenjobs Bewegung reinkommt. Denn die CSU war lange Zeit die Partei, die die Tür zugehalten hat. Jetzt öffnet sie die Tür. Wie weit, wird man sehen. Aber das ist ein Anfang, und der macht Mut.
Was hören Sie denn, wenn die Tür zu ist, Herr Watzke? Was hören Sie von Ihren Kontakten der Parteibasis? Kommen da noch mehr Fälle ans Licht?
Also ich habe ja schon einen Eindruck geschildert von Menschen, die diese neuen Regeln durchaus auch kritisch sehen in der CSU. Was weitere Fälle angeht, da gibt es natürlich in der Partei schon eine Angst, dass noch mehr auftreten könnte. Der Name Hohlmeier und Tantler fällt immer wieder. Monika Hohlmeier, die Tochter von Franz Josef Strauß, und Andrea Tantler, die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tantler, die auch bei einem Maskengeschäft mit dem Bundesgesundheitsministerium und einer Schweizer Firma vermittelt haben. Aber Monika Hohlmeier, die Europaabgeordnete der CSU, hat versichert, dass sie kein Geld bekommen habe für die Vermittlung. Das muss man ihr so lange glauben, solange nicht anderes bewiesen ist. Man muss sagen, im Fall Sauter ist das Ganze nur dadurch ans Licht gekommen, dass diese Zahlung über eine Firma in der Karibik und in Liechtenstein abgewickelt werden sollte. Und die liechtensteinischen Steuer- und Justiz- und Finanzbehörden sind der Sache auf die Schliche gekommen und haben dann die Münchner Generalstaatsanwaltschaft informiert. Nur so ist diese Sauter-Affäre ans Licht gekommen, egal wie die nun ausgeht. Es gilt natürlich weiter die Unschuldsvermutung, aber da wiegen ja Vorwürfe sehr schwer. Also die Frage ist immer, wem kommt man auf die Schliche? Und die CSU hofft, dass damit jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aber sicher sein kann sich in der Partei natürlich niemand.
Mit Einschätzungen aus München, Michael Watzke. Wir bleiben bei Themen, die man wohl nur noch mit arg wohlmeinender Interpretation als Peinlichkeit bezeichnen könnte. Wie der Spiegel berichtet, hat die Burda GmbH mehr als 500.000 FFP2-Masken an das Bundesgesundheitsministerium verkauft. Pikant vor allem deshalb, weil der Ehemann von Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, die Burda-Repräsentanz in Berlin leitet. Während sich also ein politischer Stolperstein an den nächsten reiht, die Quote der vollständig Geimpften in Deutschland laut RKI gerade einmal bei 4% liegt, beraten sich morgen wieder Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten, wie es nun weitergehen soll mit den Maßnahmen in der Corona-Krise. Johannes Kuhn blickt voraus.
Städte und Kommunen warnen. Die Corona-Maßnahmen verlieren vor Ort an Akzeptanz. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, zu unserem Hauptstadtstudio.
Also wir erleben schon eine gewisse Ermüdungserscheinung, und das bedeutet für Bund und Länder am Montag mehr für Vertrauen zu werben, mehr Mut zu haben und klare, verständliche, einheitliche Regelungen. Das heißt nicht, dass man nicht regionale Besonderheiten beachtet.
Klar ist, die dritte Welle hat Deutschland erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag 13.700 Neuinfektionen. In 8 Bundesländern liegt der Inzidenzwert inzwischen über der Notbremsenschwelle von 100. Bundesweit liegt der Inzidenzwert bei 104. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Entwicklung am Freitag so kommentiert.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue.
Einem ersten Beschlussentwurf zufolge sollen die geltenden Maßnahmen bis in den April hinein verlängert werden. Diskussionsbedarf gibt es aber trotzdem genug, zum Beispiel wie einheitlich die Notbremse umgesetzt wird. Brandenburg hatte den regional erlaubten Inzidenzwert zwischenzeitlich auf 200 verdoppelt, dies aber wieder kassiert. Andere Städte und Regionen, zum Beispiel Frankfurt am Main, hatten trotz überschrittener 100er-Marke keine Maßnahmen ergriffen und sich an den zunächst niedrigeren Werten des Bundeslands orientiert. Notbremse ja oder nein? Städte- und Gemeindevertreter Landsberg fordert, den Blick zu weiten und neben dem Inzidenzwert auch andere Faktoren zu berücksichtigen.
Natürlich kann man hinschauen und sagen, wie ist denn die Situation der Krankenhäuser jetzt nicht in ganz Deutschland, sondern in der Region, wo ich handeln soll? Oder ist es ein Infektionsherd, den ich genau beschreiben kann? Also das berühmte Krankenhaus, die Firma. Oder wie ist die Situation bei den Schnelltests? Schaffe ich es, flächendeckend die Leute jede 2-3 Tage zu testen?
Wenn sich am Montag Bund und Länder zusammenschalten, öffnet in Rheinland-Pfalz, Inzidenzwert 74, die Außengastronomie. Voraussetzung ist allerdings ein negativer Schnelltest. SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert, regional mit Hilfe solcher Tests flexibler zu werden. Modellkommunen oder Landkreise mit einer Inzidenz unter 100 könnten zum Beispiel im Kulturbereich oder dem Einzelhandel weiter öffnen. Voraussetzung wären aber ein lückenloses Testen und eine gut funktionierende Kontaktverfolgung. Zugangsvoraussetzung wäre immer ein tagesaktueller Corona-Schnelltest. In der ersten Beschlussvorlage, die von den SPD-Ländern stammt, sind solche Modellprojekte zeitlich begrenzt vorgesehen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder signalisierte am Sonntag seine Zustimmung. Er forderte,
auf der einen Seite eine Notbremse zu haben, die dann wirkt. Und umgekehrt muss man überlegen, gibt es Möglichkeiten, durch Impfen und durch Testen die ein oder andere Option zu schaffen, die selbst in einem strengen Lockdown möglich ist.
In Sachen Osterurlaub soll das Robert-Koch-Institut eine Einschätzung zu Ferienwohnungen und Ferienhäusern liefern. Konkret geht es darum, ob solche Urlaubsformen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen ihren Landesbewohnern Osterurlaub im eigenen Bundesland ermöglichen. Voraussetzung sei die Übernachtung in Ferienhaus, Ferienwohnung oder Wohnmobil sowie entsprechende Schnelltestnachweise. Angesichts dessen, dass gerade Ferienflieger nach Mallorca abheben, sei ein Verbot niemandem vermittelbar. Der Mallorca-Urlaub soll laut Beschlussvorlage allerdings zumindest unattraktiver werden. Die Reiserückkehrer müssen sich demnach künftig vor der Einreise nach Deutschland testen lassen und sich nach der Rückkehr in häusliche Quarantäne begeben.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin, dass es vielen Leuten reicht. Viele mit den Nerven in diesen Corona-Tagen am Ende sind, wurde gestern in Kassel deutlich. Eigentlich waren nur rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Am Ende waren es mehr als 20.000 Menschen, die zusammengekommen waren. Zusammengekommen, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Das Resultat? Viele Frauen und Männer hielten sich nicht an die Auflage, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent, an einigen Stellen sogar mit Wasserwerfern. Aber selten versuchte sie, die Regeln durchzusetzen. Bei den nicht genehmigten Umzügen um den Stadtkern hielt sie sich zurück. Es kam im Laufe des Tages zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Carsten Gohlke über die Debatte am Tag danach.
Es sollte eine friedliche Veranstaltung werden, so die Organisatoren, eine Gruppe, die sich selbst als Freie Bürger Kassel bezeichnet. Auf der Schwanwiese folgten rund 5.500 Zuschauer dem Bühnenprogramm.
Wir sind gegen die Angstmachung der Politik.
Wahrung unserer Grundrechte, das, wofür meine Großeltern eingestanden sind, die dieses Land aufgebaut haben.
Meiner Meinung nach sehen wir ganz, 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 ganz schlimmen Zeiten entgegen, wenn die Menschen nicht selber erkennen, dass sie aufstehen und was tun müssen.
Auch wenn die Redner immer wieder an die Maskenpflicht und die Einhaltung der Mindestabstände appelliert haben, wurde beides von den Besuchern kaum eingehalten, so der Pressesprecher der Polizei, Dirk Bartholdus.
Also die Veranstaltung an der Schwanwiese, die angemeldete und erlaubte Veranstaltung der Freien Bürger Kassel, ist aus unserer Sicht friedlich gelaufen. Gegen die Auflagen, Mund-Nasen-Schutz und auch die Abstände einzuhalten, ist schon verstoßen worden. Wir haben es dokumentiert, es wird sanktioniert, soweit das geht.
Während die Kundgebung auf der Schwanwiese friedlich nach gut 4 Stunden beendet wurde, sind in der Innenstadt mehrere Gruppen von Querdenkern mit Gegendemonstranten aufeinander gestoßen. Bereits in den Mittagsstunden hatten sich hier mehr als 4.000 Demonstranten zusammengefunden, um in einem nicht genehmigten Protestzug durch die Innenstadt zu laufen.
Ansonsten gab es in der Kasseler Innenstadt große Probleme mit nicht angemeldeten Veranstaltungen, Versammlungen, Demos der Querdenkerszene, von denen wir jetzt etwa auf 15.000 tippen, die auch auf die Polizeikräfte so massiven Druck ausgeübt haben, dass ein Wasserwerfereinsatz, Pfeffersprayeinsatz und auch Schlagstockeinsatz erforderlich wurde. In diesem Zusammenhang wurde aber auch zuvor auf die Kollegen mit Flaschen geworfen und auch eingeschlagen.
Bei dieser Demonstration durch die Innenstadt wurden mehrfach Vertreter der Medien scharf attackiert. Auch völlig Unbeteiligte, wie zum Beispiel die Mitarbeiterin einer Tankstelle, Anna-Karina Saturni, wurde beschimpft und beleidigt, wenn sie ihre Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen hat.
Die Menschen sind halt respektlos. Auch mit dieser Bescheinigung dürfen wir keinen ohne Maske bedienen oder sonst was. Und die verstehen es einfach nicht. Sondern statt dann einfach Verständnis zu zeigen, beleidigen sie uns dann halt, ne? Ich meine, Sie sind ja auch unzufrieden, da habe ich ja auch vollstes Verständnis für, aber wir können da halt auch nichts für.
Insgesamt sollen an den Veranstaltungen bis zu 20.000 Menschen teilgenommen haben. Veranstaltungen, die trotz Ausschreitungen weitgehend friedlich verlaufen sind, so die Einschätzung der Polizei. Dennoch wird die Stadt sich der Frage stellen müssen, warum es in der Innenstadt trotz eindeutigem Demonstrationsverbot zu dieser zwischenzeitlich unkontrollierten Lage, dem Aufeinandertreffen von Querdenkern und Gegendemonstranten kommen konnte. Noch einmal Dirk Bartholdus.
Also ich denke mal, dass die sich heute in der Stadt versammelt haben, eigentlich diesen Veranstaltungen zugehörig sind, die gestern verboten wurde, die eigentlich sich auf der Karlsauer treffen wollten mit 17.500 Teilnehmern und dass die heute sozusagen als Ausweich diese Situation genutzt haben, in Kassel in verschiedenen Gruppen aufgetreten sind, sich dann gesammelt haben, was aus polizeilicher Sicht natürlich auch sehr, sehr schwer zu verhindern ist.
Im Verlauf des Tages ist es zu mehreren Festnahmen gekommen. Welchen Gruppierungen die Festgenommenen zuzuordnen sind, darüber gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.
Carsten Gohlke berichtete. Blick auf Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, hat im Zusammenhang mit der Munitionsaffäre im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr disziplinare Vorermittlungen gegen den Kommandeur des KSK, Brigadegeneral Markus Kreitmeier, eingeleitet. Georg Schwarte.
Das hat jetzt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer entschieden und hat die Wehrdisziplinaranwaltschaft des Sanitätsdienstes damit beauftragt. Dem Kommandeur des KSK, Brigadegeneral Kreitmeier, wird angelastet, dass Soldaten seiner Eliteeinheit im vergangenen Jahr gehortete oder auch gestohlene Munition ohne weitere Registrierung im Rahmen einer Amnestie zurückgeben konnten. Erklärtes Ziel der Aktion damals war es gewesen, die verschwundene Munition wieder unter Kontrolle zu bringen. Wie jeder Soldat habe Kreitmeier jetzt ein faires und transparentes Verfahren verdient, so die Verteidigungsministerin. Während der disziplinaren Vorermittlungen bleibe Kreitmeier auf seinem Kommandeursposten. Kramp-Karrenbauer und der Generalinspekteur Zorn, Deutschlands ranghöchster Soldat, wollen das KSK mit Sitz in Calw morgen besuchen, um vor der Veröffentlichung eines zweiten Zwischenberichts zum Reformprozess im KSK persönlich zu den Soldaten zu sprechen. In der Vergangenheit war es zu rechtsextremistischen Vorfällen in der Truppe gekommen. Kreitmeier führt nach zahlreichen Skandalen gerade einen Reformprozess in der Eliteeinheit des deutschen Heeres durch.
Georg Schwarte aus Berlin. Den Bäumen in Deutschland geht es so schlecht wie nie. Das geht aus dem Ende Februar vorgelegten Waldzustandsbericht 2020 hervor. Der Klimawandel mit Stürmen und Dürre sowie Schädlingen setzten dem Wald schwer zu. Der internationale Tag des Waldes. Heute ist Anlass für uns, auf den Zustand des Waldes zu schauen und auf die politischen Bemühungen, die Lage zu ändern. Birgit Schmalzner berichtet.
Der Wald ist ein Alleskönner. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht von Heimat und grüner Lunge, von einem Raum für Sport und Erholung, vom Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Der Wald sei Arbeitgeber und vor allem Klimaschützer.
Der Wald in Deutschland holt jährlich rund 60 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid aus der Luft und speichert die Treibhausgase im Holz. Und bis zu 14% entlasten der Wald und die Verwendung von Holzprodukten unsere deutsche Bilanz der Treibhausgasemissionen.
Das sei eine enorme Leistung. Der Alleskönner Wald funktioniert aber nur dann richtig, wenn es ihm auch gut geht. Und das ist nicht der Fall. Ein Dürrejahr nach dem anderen, Stürme und dann auch noch Schädlinge wie der Borkenkäfer, der bei den stressgeplagten Bäumen leichtes Spiel hat. Nur noch jeder fünfte Baum steht mit voller Krone gesund da. Laut Klöckner fielen in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 171 Millionen Kubikmeter Schadholz an. Viel davon soll raus aus den Wäldern und außerdem soll es mehr Wälder geben, die besser mit Trockenheit klarkommen. Das alles ist allein über den Holzerlös nicht zu finanzieren. Bund und Länder stellen Fördermittel bereit.
Wir helfen den Waldbesitzern, wir helfen den Forstwirten effektiv, unkompliziert und auch schnell, die Schäden zu räumen, neue, resiliente, also standortangepasste Bäume zu pflanzen.
Aus einem Bund-Länder-Topf wurden im vergangenen Jahr gut 200 Millionen Euro ausgezahlt, die größten Beträge nach Bayern und Nordrhein-Westfalen. Tausende Kommunen haben zudem einen Antrag auf die neue Bundeswaldprämie gestellt. Hier wurden rund 110 Millionen Euro bisher überwiesen. Insgesamt stehen laut Klöckner 1,5 Milliarden Euro bereit. Nach Ansicht von Jürgen Bauhus, der den Beirat des Landwirtschaftsministeriums für Waldpolitik leitet, ist das allerdings eine verschwindend geringe Summe. Bauhus rechnet am Beispiel Waldprämie vor.
Wenn man das mal vergleicht mit den Summen, die ein Landwirt erhält. Da sprechen wir über Größenordnungen von 250 bis 300 Euro je Hektar jedes Jahr. Und jetzt haben wir für den Wald eine einmalige Summe, die darunter liegt.
Bauhus fände ein anderes Modell besser, etwa eine Bundesstiftung, die durch die CO2-Bepreisung finanziert wird. Aus diesem Topf könnte dann dauerhaft Geld in den Aufbau von anpassungsfähigeren Wäldern fließen. Wälder mit mindestens 3 bis 4 verschiedenen Baumarten, die an den Standort passen, sich gut vertragen und vielen Unwägbarkeiten trotzen.
Dass man da Baumarten drin hat, die trockenstressresistent sind, dass man Baumarten drin hat, vielleicht Feuer aushalten können, auch die Windwurf stabil sind.
Und die den Klimawandel mitmachen, auch noch in 50 oder 100 Jahren passen. Auch Bundeswaldministerin Klöckner sieht es als Jahrhundertaufgabe an, den Wald wieder fit zu machen. Sie wünsche sich mehr Bewusstsein der Menschen, dass sich dieser Einsatz lohne. Aber auch im Kleinen könne jeder Einzelne etwas tun.
Unsere Wälder, die bieten uns so viel, umso wichtiger ist es, pfleglich mit ihnen umzugehen.
Schon ein Papiertaschentuch, achtlos weggeworfen, brauche 5 Jahre, um zu verrotten. Nicht jedem sei bewusst, wie sehr Müll das sensible Ökosystem Wald belaste.
Birgit Schmalzner berichtete, im vergangenen Jahr hatten eine ganze Reihe von Organisationen noch mobil gemacht gegen Gerüchte, die Türkei wolle aus der sogenannten Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen austreten. Dann wurde es still um das Thema, nun hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan genau dies angekündigt. Bei den Vereinten Nationen sorgt das für Protest. Antje Passenheim.
Die Absage an die Konvention komme zu einem Zeitpunkt, an dem die konzertierte internationale Aktion gegen Gewalt an Frauen wichtiger sei denn je, so die UN-Frauenorganisation in ihrer Erklärung. Sie dränge die Türkei dazu, ihren Schritt noch einmal zu überdenken. Durch die Covid-Pandemie sei die Gewalt gegen Frauen und Mädchen massiv gestiegen. Sie seien etwa durch Lockdowns ans Haus gebunden oder von anderen Einrichtungen abgeschnitten. Um Gewalt zu bekämpfen, sei die Zusammenarbeit aller Länder wichtig. UN Women appelliert an die Türkei, sie solle die Sicherheit und die Rechte von Mädchen und Frauen auch weiterhin verteidigen. Die Konvention des Europarats ist das weltweit erste verbindliche Abkommen dieser Art. Sie soll Frauen und Mädchen besser vor Gewalt schützen, sei es zu Hause oder anderswo. Als Gewalt gilt dabei laut Abkommen nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, Einschüchterung oder wirtschaftliche Ausbeutung.
Antje Passenheim. Er steht in der ewigen Rangliste der ganz großen James-Bond-Darsteller hinter den ganz großen 2, hinter John Connery und Roger Moore. Dennoch, Timothy Dalton hat der Rolle seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Heute wird er 75. Christoph Prössl.
Seinen ersten Auftritt als Agent 007 hat Timothy Dalton 1987 in The Living Daylights, auf Deutsch Der Hauch des Todes. Er schwebt in die Welt der Agenten ein. Per Fallschirm landet er im Film auf einer Yacht im Mittelmeer und trifft, nun ja, wie sollte es anders sein, auf eine Dame.
Who are you?
Bond, James Bond. Exercise Control 007 here. I'll report in an hour.
Won't you join me?
Dabei hatte es lange gedauert, bis Timothy Dalton James Bond wurde. Mehrere Angebote hatte er bereits für frühere Produktionen erhalten.
Was asked, or at least.
Ich bin mindestens 3-4 Mal angesprochen worden, aber ich wollte nicht von Sean Connery übernehmen. Damals war ich 24, 25, das ist zu jung. Und wenn du die James-Bond-Filme von Anfang an kennst, dann übernimmst du nicht den Job von Sean Connery.
You don't take over from Sean Connery.
Sagte Timothy Dalton 1987 und übernahm die Rolle des James Bond nach Roger Moore. Trotz seiner großen Bewunderung für Sean Connery eiferte Dalton weder Sean Connery noch Roger Moore nach. Er versuchte, die Figur weiterzuentwickeln. James Bond wurde ernster, es gab weniger Sprüche. Ihm sei es auch darum gegangen, die Figur realistischer wirken zu lassen. Angefangen hatte Timothy Dalton, 1946 geboren, in Wales und später nach England gezogen, schon recht früh als Schauspieler. Mit 16 war für ihn klar, dass er auf der Bühne stehen will, vor der Kamera, inspiriert von Shakespeare. Eine Schauspielausbildung brach er ab und ging lieber mit einem Ensemble auf Tour. Er hat nicht nur auf der Bühne gestanden und vor der Kamera, sondern seine Vielfältigkeit auch zwischen Shakespeare und James Bond bewiesen.
Christoph Prössl berichtet. Wir kommen zum Sport und Marina Schweizer.
Guten Abend. In der Fußball-Bundesliga stand heute Nachmittag der Kampf um den Klassenerhalt im Vordergrund und da konnte die Berliner Hertha ein Zeichen setzen. Ein klarer 3:0-Sieg gegen Leverkusen Lars Becker.
Idealer Nachmittag für Hertha BSC, gebrauchter Tag für Bayer Leverkusen. Die Berliner gehen durch einen herrlichen Schlenzer von Seevolk früh in Führung, überlassen dann Leverkusen Ball und Raum, überstehen eine Drangphase und erhöhen noch vor der Pause nach Kontern durch Cunha und Córdoba kaltschnäuzig und effizient auf 3:0. Leverkusen zur Pause schon fast geschlagen. Bayer zwar weiter bemüht, aber ohne Durchschlagskraft. Hertha hätte nach weiteren Kontern und Chancen für Cunha noch deutlich höher gewinnen können. Die Berliner verlassen durch den 3:0-Erfolg die Abstiegsränge. Für Bayer rückt die Champions League in immer weitere Ferne.
Und im Gleichschritt zu Hertha BSC gewinnt auch Mainz 05, passend zu der Aufholjagd der Mainzer in den vergangenen Wochen. Das wurde nach dem Sieg gegen Hoffenheim auch in der Tabelle belohnt. Florian Winkler.
Mainz 05 setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Der Sieg gegen Hoffenheim war verdient. Die Gäste von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen und mit Tempo im Spiel nach vorne. Schon nach 27 Sekunden traf Glatzel zur frühen Führung. Zahlreiche gute Möglichkeiten für die Rheinhessen folgten, blieben aber ungenutzt. Die TSG mit einem insgesamt schwachen Auftritt kam zwar durch Bebu zum 1:1 Ausgleich, doch Mainz antwortete direkt. Chor traf per Kopf erneut zur Führung kurz vor der Pause. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die 05er die klareren Chancen, ließen sie aber liegen. Das große Aufbäumen der Kraichgauer blieb auch aus. Mit dem 2:1 feiert Mainz den zweiten Sieg in Folge und steht nach langer Zeit mal wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
Für einige Spitzenathleten im Wintersport heißt es nach diesem Wochenende endlich nach Hause, endlich fertig mit dieser aufreibenden Saison unter Pandemiebedingungen. Gerade sportlich lief es für das deutsche Biathlon-Team in diesem Jahr nicht überragend, aber der letzte Weltcup-Tag war dann doch versöhnlich. André Siems.
Zum Abschluss nochmal zwei richtig starke Ergebnisse der Deutschen im Massenstart. Franziska Preuß hatte diesmal, wie auch die Konkurrenz, einen Gegner mehr auf der Strecke. Der Wind drängelte sich am Schießstand in die erste Reihe und wirbelte nach jeder Einlage das Klassement komplett durcheinander. Nach dem letzten Stehendanschlag hatte Preuß noch die Chance aufs Podest. Sie zog an einer Schweizerin vorbei und schnappte sich Platz 3, schon ihr vierter Podiumsplatz in diesem Winter. Die Beste war Ingrid Landmark-Tandrevold aus Norwegen. Bei den Männern hatte Benedikt Doll beim letzten Schießen alles selbst in der Hand. Es ging um den Sieg. Aber drei Strafrunden zum Schluss waren zu viel. Doll wurde guter Fünfter. Der Schnellste war ein Franzose, Simon Detieu.
Ebenfalls Saisonabschluss war bei den Alpinski-Teams in Lenzerheide. Richtig gejubelt haben aber andere als das deutsche Team. Erich Wartusch.
Mit einer leisen Enttäuschung endete der Skiwinter für Linus Strasser. Der Münchner lag im Slalom nach dem ersten Lauf auf einem aussichtsreichen fünften Platz. Im zweiten Durchgang fehlte ihm aber die letzte Attacke. Strasser fiel auf Platz 9 zurück. Den letzten Sieg des Winters holte sich Manuel Feller mit einem sehr starken zweiten Lauf, der den Österreicher noch von Platz 6 aus ganz nach vorne spülte. Hinter ihm die Franzosen Clément Noël und Alexis Peintureau, der dann auch die Ehrung für den besten Skifahrer des Winters abholte. Bei den Frauen ging der letzte Jubel nach Neuseeland. Alice Robinson schnappte Michaela Schifrin deren 70. Weltcupsieg weg. Keine Deutsche war für das Finale im Riesenslalom qualifiziert. Eine erschöpfte Petra Vlhová kämpfte sich noch auf Platz 11 ins Ziel, bekam dann aber als erste Slowakin die große Kristallkugel.
Und jetzt noch einmal Strich unter eine Wintersportsaison, die der nordischen Kombinierer. Was den Besten der Saison anging, da gab es auch am letzten Tag keine Überraschung mehr. Thorsten vom Wege.
Ehre, wem Ehre gebührt. Jan Magnus Riebe aus Norwegen hat den letzten Weltcup der Saison zu seinen Gunsten entschieden und damit seine Ausnahmestellung untermauert. Für den 23-Jährigen war es bereits der 36. Weltcupsieg seiner Karriere. Die große Kristallkugel für den Gesamtsieg im Weltcup hatte sich der Norweger bereits am Tag zuvor gesichert, zum dritten Mal in Folge. In Klingenthal distanzierte Riebe im Finale seinen Landsmann Espen Bjørnstad und auch die Deutschen konnten sich noch einmal über einen Podestplatz freuen. Fabian Riesle stürmte von Platz 5 nach dem Springen als Dritter noch aufs Podest, verwies im Zielspurt Weltmeister Johannes Lamperter aus Österreich auf den vierten Platz. Zwei Ränge vor Vinzenz Geiger aus Oberstdorf, der damit seinen zweiten Platz im Weltcup-Gesamtklassement verteidigen konnte. Manuel Feist wurde in Klingenthal Zehnter, Erik Frenzel kam im letzten Saisonrennen auf Platz 12.
Und das noch zum Schluss. Die deutsche Top-Snowboarderin Selina Jörg beendet mit dem heutigen Tag ihre Karriere. Beim finalen Weltcup in Berchtesgaden holte sich Jörg in ihrem letzten Parallelslalom Platz 2. Ramona Hofmeister sichert sich wieder den Sieg im Gesamtweltcup. Auch Teamkollegin Cheyenne Loch verabschiedet sich mit dem Tag heute vom Leistungssport. Und das war's vom Sport bis hierhin, aber nach 19.10 Uhr, wie gewohnt hier im Deutschlandfunk, natürlich alles ganz ausführlich in Sport am Sonntag.
Marina Schweizer mit dem Neuesten, dem Aktuellsten vom Sport. Vielen Dank dafür. Damit enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 6:55 unsere Kommentarsendung. Thema heute die CSU und die Masken und die Berateraffäre. Weitere Infos natürlich wie immer unter deutschlandfunk.de, dlf.de. Am Mikrofon bis hierhin Daniel Heinrich. Ich sage Tschüss und schönen Abend.